Happy Shooting, Folge 150. Lagerschaden.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Na gut, schauen wir mal. Wie dem auch immer sei, wir wollen mal, was machst du denn da?
Ich mache mir gerade eine Glorietta auf.
Eine was? Du Ferkel.
Nein, wirst du am Wochenende sehen.
Ich dachte, du hast eine Freundin.
Ja, habe ich.
Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Das Glorietta ist irgendwie so eine Alternative zur Bionade von dieser Oettinger Brauerei. Ich mache jetzt keine Werbung für die, weil das Zeug ist irgendwie auch nicht so gut wie Bionade. Ich habe nur mal zum Spaß eine Kiste gekauft. Das ist also rein vom Label-Design her ist es nicht wirklich hübsch, muss ich mal sagen.
Na super. Und dann reißt ihr doch eine Glorietta auf, ist mir doch egal. Lass uns jetzt mal mit der Show anfangen.
Machen wir. Wie man so ein Ding überhaupt Glorietta nennen kann, ist ein Rätsel. Aber egal.
Wir sind hier nämlich kein Getränke-Podcast. Wir sind Happy Shooting, der Fotopodcast. Es geht um die Fotografie. Wir haben die Folge 150. Kleines Jubiläum.
Juhu. Moment. Moment. Achtung. Das Ding hat einen Lagerschaden. Ich brauch mal ein frisches Hui. Wer schenkt mir ein frisches Hui?
Ja.
Folge 150. Wow. Was? 150? Moment. Ja. Das heißt, wenn wir mal rechnen, 50 Wochen pro Jahr, jede Woche eine Folge, dann sind wir jetzt, und ab und zu mal einen ausfallen, dann sind wir jetzt übers dritte Jahr raus. Wow.
Sozusagen.
Ach du Scheiße. Ist
das und da? Wir haben noch nicht mal den Adventskalender, den haben wir ja nicht mitgezählt.
Stimmt, das waren ja auch nochmal 24 Folgen.
Richtig.
Oh, fett.
So ist das.
Ja, und wo sind jetzt die Glückwünsche?
Ich weiß es nicht, aber ich glaube, doch einen haben wir gekriegt, mindestens.
Einen Glückwunsch für 150 Folgen. Das ist ja mal der Hammer. Also da kommt dann hoffentlich hinterher noch was. Das ist ja wohl...
Ja. Nee, wir wollen ja nicht betteln, aber bitte.
Ich bettel hier gar nicht. Ich finde das schon heftig. Wir reißen uns hier 150 Mal einen Arsch auf. Und
genau.
Dann
ich reiß hier ständig Chris seinen Arsch auf. Und
ja, das finde ich nicht. Also einfach echt.
Oh, jetzt ist er beleidigt.
Lass mich mal kurz den Geräuschrätsel abfahren.
Mach mal ein Live-Geräuschrätsel.
Wir machen live. Pass auf. Warte.
Oh.
Moment. Und jetzt?
Au. Oh.
Achtung. Au. Oh. Fett ins Auge geblitzt. Ich mach noch mal. Moment. Achtung. Und... Jetzt habe ich die Augen zugehabt.
Alter Schwede.
Okay, also, was war das? Boris, nicht sagen.
Das
nee, du weißt es ja gar
ein
nicht.
Blitz mit Linse.
So ungefähr, aber was für ein Blitz mit was für einer Linse? Am Ende der Sendung gibt es mehr dazu. Wer es weiß.
Ich versuch mal, wenn ich das hier zu einem MP3 konvertiere, diese hohen Frequenzen drinnen zu lassen, damit ihr alle was davon habt.
Ja, ich habe das wird schon irgendwie klappen. Kommt schon ein bisschen was rüber. Wenn das über Skype rübergekommen ist, dann kommt das auch nachher im MP3. So.
Ja, genau. Ich push die dann noch ein bisschen die Höhen.
Vorsicht, damit wir hinterher keine Klagen bekommen wegen zerplatzten Trommelfellen und so Zeug. Die jüngeren Hörer unter den Hörern, die werden das ja sicher deutlicher hören als wir.
Außer es sind die Disco-Gänger. Wir werden es ja sehen.
Gut.
Du, was haben wir denn heute noch? Wir haben ja richtig reichlich heute wieder.
Ach so, lass uns mal von hinten wieder aufrollen.
Wir haben die News am Ende.
Genau, und zwar erzählen wir über eine Stereokamera.
Und über Bildstabilisatoren.
Mhm. Dann gibt's was zum Thema, sind 6 Megapixel genug?
Und ein Defekt bei Nikon D5000, der einige von euch vielleicht betrifft.
Dann haben wir einen Workshop-Platz frei.
Oho. Oho. Ja, dann ein Hinweis auf die Motivklingel.
Genau, dann reden wir über einen Feueralarm.
Dann haben wir 2 Feedbacks bekommen zum Thema Zoll und Ausreisen.
Sehr gute Info.
Oder Einreisen.
Richtig, dann beschwert sich Olli über unsere despektierlichen Worte zur Minolta 7000.
Da habe ich dann auch noch ein bisschen Feedback, weil wir haben sie nämlich in Rügen tatsächlich mal versucht einzusetzen. Ja, und hier kommt der Audiokommentar zur Folge 150 von Christian.
Radio Italien News. Es folgen die Nachrichten.
Im Studio Christian Rohweder. Northeim, Tübingen. Mit der heutigen Ausgabe des Podcasts Happy Shooting steht die 150. Folge zur Verfügung. In rund 3 Jahren produzierte das Podcaster-Duo Marquardt Nienke rund 8 GB an Daten mit unzähligen Infos, Tipps und Tricks für Fotoenthusiasten. Gespickt mit einer gesunden Portion Humor, aber auch kritischem Hinterfragen, erfreut sich der Podcast steigender Beliebtheit. Insbesondere die Jogger verfallen in euphorische Begeisterung, wenn sie wieder einmal wegen der Überlänge einer Folge eine Extrarunde einlegen dürfen. Gerüchteweise sollen daher Überlegungen angestellt werden, sich von großen Sportherstellern sponsern zu lassen. Sehr beliebt bei den Hörern ist auch die Rubrik Bodensatz, aus der immer wieder Fragen aus grauer Vorzeit gefischt und beantwortet werden. Auch durch technische Unzulänglichkeiten lassen sich die beiden Protagonisten nicht aufhalten, den Podcast für ihre Hörer zu produzieren. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Technik vor Ort streikt oder aber ein Satellitentelefon im fernen Himalaya zur Zusammenarbeit überredet werden muss. Es wird erwartet, dass Chris Marquardt und Boris Nienke trotz aller Widrigkeiten, wie zum Beispiel im falschen Moment klingelnde Telefone oder Pizzalieferanten, den Spaß an Happy Shooting so schnell nicht verlieren werden und die Hörer sich noch auf zahlreiche weitere Folgen freuen dürfen. In diesem Sinne, 3, 2, 1, Happy Shooting!
Radio Vitalien News.
Puh, da bin ich aber froh, dass wir doch noch einen Kommentar bekommen haben. Juhu, 150. Ja.
Radio Vitalien.
Radio Vitalien.
Schaltet mal rein.
Jo. Das ist noch so richtiges Webradio. Also nicht zum Runterladen, sondern so richtig zum Live-Hören.
Zum Zuhören, genau. Zum Zuhören. Und der ist mal ganz fleißig. Der macht nämlich immer ein bisschen Werbung für Happy Shooting auf seinem Radio.
Mhm. Wenn ich nicht mal wieder vergesse, ihm die Themen durchzugeben.
Ja, dann twittert er mich an, dann muss ich ihm das geben.
Ja, das war ja, also letzte Woche war ja eh irgendwie... Ja,
du bist entschuldigt, du warst ja auswärts.
Ja, ich war Dienstag ja quasi schon wieder da, bin aber gerade so...
Ach, weißt du, was wir noch machen müssen?
...gekommen und was müssen wir machen?
Das ist jetzt ganz live, weil wir haben ja so eine schöne Notizbox, aber wir müssen auch noch einen Gewinner ermitteln.
Na, das ist schön. Dann kannst du mal was reinschreiben, während ich erzähle. Und zwar, ja,
genau.
Und zwar bin ich da am Dienstag ja gerade so zurückgereist nach dem langen Rückflug von San Francisco. Gott sei Dank Direktflug, aber das sind immerhin 11 Stunden Flug. Und also es tut mir leid, da ging dann irgendwie an dem Dienstagabend nicht mehr wirklich viel, weil da war ich dann einfach zugeplättet und dann mussten wir das Happy Shooting leider einmal ausfallen lassen. Aber... Was soll's? Jetzt ist ja für diese Woche, glaube ich, gehe ich mal von aus, eine etwas längere Folge. Werden wir sehen. Wir haben viel im Notizbuch. So.
Ja, und am Wochenende ist ja schon wieder Workshop. Das heißt, dann nehmen wir ja auch schon wieder eine Folge auf. Mhm. Aber die kommt dann erst nächste Woche.
Richtig. Wochenende Workshop hier in Tübingen zum Thema Mensch.
Aber ausverkauft.
Ja, ausverkauft ist gut. Ausverkauft ist gut.
Das wird richtig lustig.
Ja, das denke ich auch. Wir haben schöne Pläne, gute Pläne. Mhm. So, jetzt.
So, du hast dich ja mal wieder völlig daneben genommen, als ich hier eine Minolta 7000 vorgeführt habe, ne?
Was hast du daneben benommen?
Ich meine, du hast Plastikbomber gesagt.
Naja, ich habe, Entschuldigung, aber das Ding ist nun mal wirklich eine Plastikkiste, oder?
Eigentlich nicht. Das Ding ist richtig massiv. Eigentlich ist es ein Totschläger.
Aber das sieht so aus auf dem Foto.
Der Olli hat uns nämlich geschrieben. Ein wenig spät, schreibt er, aber gerade erst die Folge beim Joggen gehört.
Schon wieder ein Jogger.
Spricht er von der Folge 145. Ja, hast ja eben schon gehört von Christian. Also vielleicht müssen wir doch mal mit Nike, Adidas oder wie sie alle heißen.
Das wird schwer zu verargumentieren sein, warum die einen Fotopodcast sponsern sollten.
Weil wir viele Jogger haben.
Ja.
Okay, ist ein bisschen gedehnt vielleicht. Na, wie auch immer. Er hat das jedenfalls beim Jogging gehört, der Olli. Ja, mal wieder zu kurz, sagt er. Macht mal ein bisschen länger.
Ja, wir versuchen es.
Genau, zum Thema Minolta. Natürlich passen die alten AF-Objektive auf die neuen Sonys. Durch den Stabilisator in der Kamera bekommt man teilweise recht günstig sehr gute stabilisierte Objektive. Und zur Minolta 7000... Ich bitte mir da doch ein wenig mehr Ehrfurcht aus, wenn über diese Kamera gesprochen wird. Es war immerhin die erste Kamera mit Autofokus, die es gab. Zis, Plastebomber. Ciao, Olli.
Na, ich muss ja sagen, ich hatte ja selber viele Jahre lang eine Minolta X700 und die hat mir extrem gute Dienste geleistet. Die hatte noch keinen Autofokus.
Tja.
So. Und ihr habt die dabei gehabt?
Wir haben sie dabei gehabt, wir waren am Wochenende einen Kurzausflug nach Rügen, auf Rügen, wie sagt man eigentlich, ist eine Insel, ne? Auf Rügen.
In, ja, passt egal.
In Ulm und
um genau.
Ulm.
Genau, ich wollte es jetzt nicht sagen.
Ja, da waren wir und Tanja hat gesagt, Mensch, dann nehme ich die jetzt mal mit.
Also richtig mit Film und Zeug.
Ja, war gar nicht so einfach, Film zu kriegen. Sie hat dann aber noch einen Film bekommen, frag mich jetzt nicht wo, aber an der Tankstelle gab es keinen mehr. Mhm. Ich glaube, hat sie dann irgendwie Drogerie oder sowas, hat sie noch Filme gefunden. Ja, und Film einlegen ging wohl auch relativ problemlos. Also einfach Klappe auf, Film einlegen, also die Rolle reinlegen, den Film rausziehen, bis zur roten Markierung rüber, Deckel zu. Also die hat schon so einen automatischen Einzug, richtig cool. Mhm. Nicht mehr so mit reinfummeln und von Hand vorziehen.
Das
und so.
Musste ich noch bei der X700 tun, ja.
Ja, das kenne ich auch noch von früher, war mal, das war so der Hass eigentlich. Vor allen Dingen, wenn das dann, wenn diese Flügel dann nicht richtig gegriffen hatten und so. Nee, das macht sie ja schon alles automatisch. Ja, und dann waren wir halt da, haben wieder Pferdchen angeguckt und hat sie viel fotografiert, hat sie gesagt, okay, dann mache ich jetzt einen Film nur mit dem Teleobjektiv.
Moment, kurze Zwischenfrage. Wie oft hat Tanja direkt nach dem Foto machen auf die Rückseite der Kamera geschaut?
Das ist tatsächlich passiert, wollte ich mich gerade sagen. Wir sind dann rausgegangen, sie hat dann das Tele halt drauf gehabt, macht ein Foto. Ich hatte halt auch fotografiert mit der 5D. Und dann fing sie plötzlich an zu kichern. Ich sag, was denn? Ja, sagt sie, man ist ja schon verwöhnt. Und sagt, hier, Foto machen und guckt hinten aufs schwarze Rückteil. Ja, nichts zu sehen da, ne? Aber viel lustiger war es, als wir dann bei den Pferden eben waren und gibt dann die ein oder andere ganz interessante Situation, wo man eben fotografiert. Ja, und dann ist ja der Film relativ schnell voll, ne? Weil 36 Aufnahmen, dann sagt sie, oh, schon voll. Ja, ich habe natürlich munter weiter fotografiert, weil auf so eine Speicherkarte geht ja ein bisschen mehr. Noch drolliger war es dann aber, als ich dann mitkriege, als wir wieder im Auto sind, so ein leises Fluchen. Oder auch ein etwas lauteres. Und ich sage, was ist los? Ja, sie hätte da irgendwie jetzt ein Problem mit dem Film und der wäre nicht richtig zurückgespult. Aber der Deckel war schon auf.
Also sie hat den Deckel aufgemacht und hat den Film gesehen.
Ja. Nun ging der Deckel aber auch nicht mehr richtig zu. Dann hat sie es eben erstmal in die dunkle Fototasche gepackt.
Aha.
Damit jetzt nicht noch mehr passiert, weil ein Stück ist ja noch aufgewickelt, aber naja gut,
und?
Das wird nicht viel nutzen. Ich sag ja, hast du ihn denn nicht vorher zurückgespult? Sagt sie, naja, das macht sie doch automatisch. Guckt mich an und sagt, oder nicht? Weil unsere 50E von Canon, die hat automatisch zurückgespult, wenn sie fertig war. Mhm. So das letzte Bild gemacht, hat zurückgespult.
Das hört gesagt, man doch, wenn die fertig. Kamera automatisch zurückspult. Dann macht ihr doch...
Ja, sag ich auch. Hast du das denn nicht gehört? Na, sie hatte ja angefangen, sagte sie. Ich sag, ja, aber das hört man doch. Das muss doch länger dauern. Naja, jedenfalls war dann alles zu spät. Der Deckel ging, ja, der ging auf, ja, obwohl nicht zurückgespult war. Ich sag, hast du denn mal in die Anleitung geguckt vorher? Nee. Hat sie aber dabei gehabt, aber naja, ich sag dann, mach mal den zweiten Film. Ich sag, der erste war jetzt ein Testfilm, wir waren da in der Tiefgarage, haben wir den eben rausgerupft, so wie er ist, haben mal kurz drauf geguckt, waren alle braun, alle Bilder. War halt sehr neblig doch.
Aha.
Ja, neuen Film reingelegt und jetzt, als der Film dann auch voll war, da hat sie dann mal in die Anleitung geguckt und siehe da, es gibt so einen Rückspulknopf, den musst du drücken, aber dieser R, da steht da drauf, ne, R für Retour oder so, das ist aber nicht der Knopf, der zurückspult, sondern das ist der Entriegelungsknopf
für
den Rückspulhebel.
Ach so.
Den musst du drücken und dann mit dem Daumen nach links oder mit dem zweiten Daumen nach links so einen kleinen Schieber hinter diesem R rausziehen und dann spult er erst zurück.
Oh, wow.
Also das Ding ist wirklich, das ist voll der 80er-Jahre-Style. Das Ding bedienst du nicht blind und intuitiv. Das Ding sieht eckig und kantig aus, das hat Charakter und da muss man üben, damit das funktioniert.
Hast du, das erinnert mich unglaublich an diesen Blogbeitrag, der da neulich durch die Gegend geisterte, mit diesem Jungen, der von seinem Vater einen Sony Walkman in die Hand gedrückt bekommen hat und hat das berichtet. Das Erlebnis mit der Kassette.
Und hat dann nach 3 Tagen festgestellt, dass man sie auch umdrehen kann und so.
Genau, und das, ja genau.
Ja, so ging es mir auch. Und als ich das alles wieder miterlebt hatte, mal so richtig so hautnah quasi, also nicht am eigenen Leibe, aber nah genug, habe ich gesagt, das ist alles total klasse und analog hat auch total viel Spaß gemacht, aber ich brauche es wirklich nicht mehr.
Mhm.
Man, wir, ja. werden, Wir werden nächstes Mal, also jetzt nicht in der nächsten Folge, weil da sind wir auf dem Workshop, aber dann werden wir einen Kommentar spielen von Thomas aus Berlin. Der hat da eine ganz gute Idee gehabt, wie man dieses Analog-Feeling sich wieder zurückholen kann, wenn man das denn vermisst.
Bin ich ja mal gespannt.
Aber da gehen wir dann später drauf ein.
Da bin ich ja mal gespannt. So,
jetzt will kein Film mehr.
Jetzt haben wir, ich auch nicht. Jetzt haben wir über unseren Knollepolle einen Kommentar bekommen. Also kurz zur Info, Knollepolle, wer es noch nicht weiß, wenn ihr ein, wie war das jetzt? Wenn ihr ein, das war die iPhone-Geschichte.
Richtig.
Richtig, wenn ihr ein iPhone habt und euch dort das kostenlose Programm Audioboo holt, Audioboo, dann könnt ihr damit einen Kommentar hinterlassen und wenn ihr da das Tag Knollepolle reinmacht, dann kriegen wir den auch. Und dann spielen wir den hier in der Show. Und der Grund, warum wir das so gerne haben, ist, dann klingt das einfach super geil.
Genau, weil das iPhone hat eine ziemlich gute Qualität, hat eine gute Audioqualität.
Genau.
Dieser Upload ist auch recht gut. Ja, funktioniert halt einfach. Ihr könnt natürlich auch weiterhin Audiokommentare an info@happyshooting.de schicken als MP3 oder was auch immer. Aber das geht halt einfach ganz gut.
Ja, und jetzt hören wir mal beim Sepp rein.
Ja, hallo Jungs, hier ist der Sepp aus München. Kleiner Nachtrag zu eurer Folge 149. Es ging um, wie kann man dem Zoll nachweisen, dass es das eigene Equipment ist und nicht fremd gekauft und damit gegebenenfalls Zoll- und Mehrwertsteuerpflichtig. Eine einfache Möglichkeit wäre, eure Versicherungsbescheinigung mitzunehmen. Ja, da sind ja alle Seriennummern eingetragen, alle Produkte, die ihr so versichert habt, und dann habt ihr einen Zettel und vielleicht nicht 10 oder 15 Rechnungen. Das war's und ja, wir sehen uns am Workshop am 31. Bis dann, ciao.
Tja, das ist ein guter Trick mit der Versicherungsbescheinigung. Mhm.
Hier gibt's noch einen anderen Trick.
Wir haben noch eine andere Ergänzung bekommen, nämlich von Andreas. Der schreibt, ach, liest du mal vor, ich habe gerade so viel erzählt.
Hallo Boris, hallo Chris, ich habe gerade die Folge 149 gehört. Dort kam per Twitter die Frage nach eventuellen Problemen bei teuren Kameraausrüstungen und Auslandsreisen auf. Im DSLR-Forum gibt es einen Thread, der genau dieses Thema behandelt. Da linken wir auch mal hin. Bei meiner letzten Reise habe ich den darin enthaltenen Tipp mit der vereinfachten Nämlichkeitsbescheinigung genutzt. Ich bin einfach am Frankfurter Flughafen bei der Ausreise einmal kurz zum Zoll und habe die Teile aufführen lassen. Bei der Einreise brauchte ich dann wirklich nur einmal kurz die Bescheinigung vorzuzeigen. Siehst du? Also du kannst da hingehen, kannst deine Kameratasche aufmachen und sagen, Leute, ich nehme das mit und ich bring's aber auch wieder. Und dann schreiben die das auf diese vereinfachte Nämlichkeitsbescheinigung auf. Soviel ich weiß, muss man da nicht mal irgendwie Kaufnachweise und so weiter mitbringen. Da reicht die eigentliche Ausrüstung.
Man zeigt es ja schon vorher, die haben es gesehen.
Richtig, und dann steht...
Bestätigen das.
Genau, und dann schreibt Andreas, der Besuch beim Zoll bei der Ausreise hat circa 10 Minuten gedauert, besser als bei der Einreise erheblich mehr Zeit zu investieren. Genau. Das ist ein klasse Tipp, der ist wirklich super gut. Sache. Also wenn das wirklich so schnell geht.
Nämlichkeitsbescheinigung ist ja wieder ein tolles Deutsch, ne?
Nämlich...
Ist das so ein bisschen, dass du quasi beim Zoll bist und der Zoll sagt... Das haben sie bestimmt im Ausland gekauft. Und du sagst, nee, das habe ich vorher nämlich schon gehabt.
Wahrscheinlich.
Nämlich.
Ich habe keine Ahnung, wo dieses Wort
Warum
herkommt.
Denn? Nämlich.
Haben wir da irgendwelche Zöller in der Zuhörerschaft, die uns das mal erklären können? Also auf jeden Fall, wenn einem nämlich das Zeug gehört, dann und so weiter.
Nämlich.
Also.
Weil mir das nämlich gehört.
Ja, so. Guter Tipp.
Genau. Dann hatten wir ja auch noch die Folge 149, auf die sich das ja auch schon bezog. Und da hattest du mal wieder einen Alarm. Und da schreibt der Christian, hi Chris, hi Boris, so langsam mache ich mir ja meine Gedanken. Bei der einen Ausgabe Happy Shooting berichtet Chris von Feuerwehrfahrzeugen, die in der Straße seines Hotels tätig werden. Diesmal geht schon der Feueralarm los. Irgendwie verdächtig. Sag mal, lieber Chris, hat man dir nicht gesagt, dass Lagerfeuer auf dem Zimmer nicht gestattet sind?
Nein, es war kein Lagerfeuer. Das war in der letzten Folge, die ich aus dem San Francisco Hotelzimmer aufgenommen habe. Und da ist dann tatsächlich ein paar Sekunden vor Schluss der Feueralarm losgegangen. Ja, das hat uns geholfen, die Show schnell zum Ende zu bringen. Aber letztendlich, es war nicht das Lagerfeuer, das habe ich nämlich nicht getan, sondern es war irgendein Feueralarm und da geht dann im ganzen Hotel auf jedem Zimmer dieses Gehupe los oder das Gepiepe. Und gerade als wir fertig waren mit der Show, wirklich so ein paar Sekunden später, hat er auch schon wieder aufgehört. Also ja. Das war ziemlich deutlich irgendwie ein Fehlalarm oder sowas. Und ja, ich hatte das einmal im Hotel auf irgendeiner Geschäftsreise vor Jahren. Da ging nachts um 3 der Alarm los. Da wurden alle geweckt und dann sind auch alle Leute so im Bademantel und allem Zeug da irgendwie nachher draußen vorm Hotel gestanden und haben gewartet, bis die Entwarnung kam und dann ist man wieder schlafen gegangen.
Mhm. Ich habe das auch mal gehabt in so einem Hotel und da hatten wir uns auch mit diesen Animateuren ganz gut angefreundet. Da war so eine Altersklasse und die waren echt dufte drauf. Und nachts eben dieser Feueralarm aufgewacht und er sagt, ich sag Alarm, ne? Klamotten, Schuhe raus. Ne? Sind wir raus, stehen da, warten und dann kriegen wir schon mit, ja okay, war ein Fehlalarm. Feuerwehr wurde auch schon wieder weggeschickt, die stand auch schon Standtepede. Nächsten Tag haben wir dann von diesen Jungs und Mädels erfahren, was tatsächlich los war. Und zwar müssen die ja teilweise in mehreren Schichten arbeiten und auch verschiedene Dienste. Und dann hatte eben eine Gruppe mal wieder den Küchendienst und musste abends die Küche aufräumen. Und die Küche wird dann sauber gemacht. Ist ja so eine Großraumküche, alles komplett gekachelt und so weiter. Und da gehst du mit so einem Hochdruckreiniger durch, um dann unten den Fußboden sauber zu machen und die Wände mal abzuspritzen und so weiter. Und da sind sie halt durchgegangen und haben dann angefangen und haben eine kleine Wasserschlacht gemacht mit diesen Hochdruckstrahlern. Und dabei ist ein Strahl wohl ein bisschen zu dicht an die Wand, an den Feuermelder, hat das Glas zerdrückt, ist zersplittert und hat quasi mit dem Wasserstrahl auf den Knopf gedrückt.
Da kann man sich aber dann auch ein Auge mit ausschießen, wenn man damit auch so einen Knopf drücken kann.
Ja, also man sollte nicht zu dicht dran stehen, aber der ist ja wohl mit an der Wand eben langgegangen, hat sich umgedreht oder weggedreht und es war halt unglücklich getroffen und ja. Das ist aber inoffiziell und ich sage auch nicht, wer das war und in welchem Hotel das war, weil die Jungs sollen ja keinen Stress kriegen. Hm. Aber ich glaube, die arbeiten da sowieso schon nicht mehr. Ja, war jedenfalls dann der Brüller am nächsten Morgen.
Na klasse.
Apropos Brüller.
Apropos Brüller, wir haben Fragen auf Twitter. Sollen wir mal kurz reinschauen?
Ja, klar.
Also, Octron schreibt, das ist eines meiner Lieblingsthemen. Soll man für ein Weitwinkelobjektiv ein gutes, teures Schutzglas kaufen oder reicht ein preiswertes, Kontrastfarben etc.?
Am besten gar keins.
Richtig, am besten gar keins. Schutzglas ist Glas, was im Lichtpfad steht. Das Problem bei Objektiven ist ganz oft, dass das Licht, was vorne reinkommt und nicht zum Bild beiträgt, also was außerhalb des Bildwinkels reinkommt, dass das trotzdem im Objektiv zwischen den ganzen Linsen hin und her geworfen wird und dadurch verringert sich der Kontrast des Bildes. Und das sieht man manchmal, dass man so einen leicht milchigen Schleier über dem Bild hat. Und je mehr Glas man in diesem Lichtpfad hat, desto mehr reflektiert wird und desto mehr Probleme kann es geben. Was wichtig ist, auch speziell auch für Weitwinkelobjektive, weil da ja eben von der Seite auch mehr reinkommt, sind so Dinge wie Streulichtblenden. Eine Streulichtblende ist wirklich ein ganz zentrales Ding. Wer sowas beim Objektiv dabei hat, sollte es auch tun, nicht immer benutzen. Das hat auch seinen Sinn, wenn keine Sonne scheint. Das ist nicht dazu da, um damit anzugeben, wie groß und toll das Objektiv ist, sondern das hat einen wirklich optischen Sinn. Und dazu schützt es auch das Objektiv gegen mit der Kamera irgendwo gegen Dotzen, weil man dotzt ja dann gegen die Streulichtblende.
Und vor Pferden. Ich erzähle dir gleich noch was zur Streulichtblende. Ist tatsächlich so. Kannst du mal kurz in unsere Happy Shooting Mailbox reingucken, bitte? Da ist nämlich gerade ganz aktuell eine Mail drinne, die genau in diese Richtung zielt. Die können wir gleich mit dazu nehmen.
Ich kann es versuchen. Dazu muss ich mich aber erstmal aus meiner ausloggen. Lies doch du die mal vor.
Ich kann sie jetzt nicht aufmachen, dann geht doch wieder meine Verbindung hier flöten. Ich kann aber schon mal was erzählen zu der Streulichtblende. Die schützt halt vorm Andotzen, wie du schon gesagt hast. Mhm. Sie schützt davor, dass Licht seitlich einfällt in das Objektiv und dann zu Streuung und Reflexion und sowas führt.
So.
Also auf ganz, ganz wichtig, gerade wenn das bei diesen Objektiven, wenn dieses Frontelement, diese vorderste Linse ziemlich weit vorne, also außen liegt, sind die sehr, sehr anfällig dafür. Also mein Sigma Tele ist extrem anfällig für Streulicht. Muss ich immer mit dem Ding benutzen, geht sonst gar nicht. Schützt aber auch vor Pferden, denn wie gesagt, wir waren ja auf Rügen, haben Fotos gemacht. Ich habe das 24-105 drauf gehabt, natürlich mit der Streuli. Und Pferde sind ja von Natur aus neugierig. Wir waren also auf der Koppel, da durften wir drauf, weil wir kennen die Tiere schon und die haben Vertrauen zu uns. Sind dann angekommen, wollten mal gucken, wer wir so sind und ob wir zur Herde gehören und hatten dann auch meine Kamera entdeckt, die ich über der Schulter hängen hatte. und haben dann natürlich mal, die haben ja nur Lippen und Zähne, mit denen sie gucken können, was das ist, haben dann eben dran rumgeknabbert an der Kamera und eben vorne an der an dieser Streulichtblende. Wenn ich die nur nicht drauf gehabt hätte, hätte ich ganz schön viel Sabber auf der Frontlinse gehabt und so ist überhaupt nichts passiert. Ich konnte also ganz normal arbeiten, habe jetzt halt leichte Gebrauchsspuren an der Streuli. Mhm.
So, die Mail habe ich mittlerweile offen, die kommt von Wolfgang. Das ist köstlich. Also er schreibt, hallo eben. Boris und Chris, war beim Fotohändler, sensorreinigen traue ich mich nicht. Okay, das ist ja schon mal
ist in Ordnung.
Ganz okay. Als er sah, dass auf meiner Linse kein Filter ist, ich nehme auch nur eine Streulichtblende, meinte er, es gäbe sogenannte Digitalfilter, die irgendwelche Nebeneffekte, in Klammer, er hat nicht Effekte gesagt, ich habe es vergessen, der Sensoren bei digitalen Spiegelreflexkameras verringern. Er hat mir Vorher-Nachher-Bilder gezeigt, die mehr Kontrast und weniger Rauschen hatten. Kennt ihr diese Digitalfilter und wenn ja, wie bewertet ihr sie? Danke für eure diversen Podcasts und viel Spaß, Wolfgang.
Ja.
Das ist ja, glaube ich, mal der größte Schwachsinn, den ich jemals gehört habe. Und zwar nicht von Wolfgang, sondern von diesem Händler. Was ist das denn für ein Mensch? Also da krieg ich einen dicken Hals.
Weißt du, woran mich das erinnert? Ah? Es gab so früher, ne, so im Mittelalter, gab es Leute, die sind so zu Jahrmärkten gefahren mit einem Kutschenwagen, der war schwarz, die Leute hatten einen großen Zylinder auf und dann hatten sie Wundertinkturen gegen alles Mögliche. Aber eigentlich war das bloß schmutziges Wasser aus dem Brunnen. Mhm. So ungefähr klingt das gerade für mich.
Also Vorher-Nachher-Bilder, die können irgendwo herkommen. Du kannst ja auch mit Photoshop ein und dasselbe Bild schlechter machen und dann sagen, das war vorher. Mhm. Mir ist kein Filter bekannt, der den Effekt hätte, den Kontrast zu erhöhen und das Rauschen zu vermindern. Und also lieber Wolfgang, okay, tu mir doch mal den Gefallen, tu uns doch mal den Gefallen und ja. Geh mal dahin und lass dir den nochmal zeigen und schreib dir mal auf, wie der heißt, von welchem Hersteller der ist, was das genau für ein Ding ist und dann können wir da mal ein bisschen recherchieren. Ich würde ja gerne mal reinschauen, was das genau ist und schick uns da bitte nochmal eine Mail. Das sieht für mich echt nach Bauernfängerei aus. Von wegen, der Kunde weiß nicht genau, was hier abgeht und deshalb verkaufe ich dem jetzt mal was.
Ja. Weißt du, was es auch sein könnte? Aber dann nennt das nicht Digitalfilter. Es könnte halt so ein Skylight-Filter sein, der ja in der Filmzeit, als man eben noch analog fotografiert hat, durchaus was gebracht hat in bestimmten Situationen. Dass du eben dann.
Ja, aber ein Skylight-Filter ist ein reiner Farbfilter. Der macht nichts anderes als.
Das Bild wärmer.
Der macht das Bild einfach ein bisschen wärmer, ja.
Richtig. Und das war ja durchaus gut, damit du deinen Blaustich nicht hattest und so.
Ja.
Ja, aber wie dem auch sei, also einen Digitalfilter.
Ja. Sorry, also das geht so. Also, nee. Da kriege ich ja die Krise. Also, wenn mir so ein Fotohändler sowas versucht anzudrehen, dann gehe ich auf den Absatz raus, dann drehe ich mich um und verschwind.
Genau, aber wir wollen ja, vielleicht gibt es ja gerade was ganz Neues auf dem Markt, was wir noch überhaupt nicht kennen.
Ja.
Also von da finde ich die Idee gut, geh noch einfach mal hin, ganz ohne rumzumeckern, lass dir das Ding zeigen. Vielleicht machst du mal ein Foto von dem Teil und dann schick uns das mal.
Richtig.
Das wir finden das für euch raus.
Das ist klasse. Digitalfilter. Ich glaube mich.
Also allein der Name Digitalfilter kann ja schon nicht funktionieren, aber okay.
Na gut,
also
Digitalfilter kenne ich zum Beispiel aus Photoshop. Mm, das sind digitale Filter. Das sind digitale
Filter. Die schraubst du nicht aufs Objektiv.
Nee. Meine Güte nochmal, das ist echt. Entschuldigung, ich ärgere mich jetzt nicht mehr.
Wir hatten aber noch was in Twitter und zwar von Border Hype. Er schreibt nämlich, wie hättet ihr euch auf eine regnerische Tour de France-Etappe vorbereitet, Ausrüstung und Herangehensweise? Ja, ich hätte zum Beispiel eine Regenjacke mitgenommen und das Fahrrad vielleicht mit Profil versehen.
Ja.
Oder meint er fotografieren?
Ich habe keine Ahnung. Ich vermute mal, es hat mit Fotografieren zu tun.
Ja, da hätte ich aber Ähnliches gemacht. Also
Profil in die Kamera schnitzen.
Richtig. Nee, also Regenjacke. Also ich gebe ja zu. Also man kriegt wirklich geniale Bilder, wenn man rausgeht und das ist so ein bisschen stürmisch, nieselig oder sowas. Das ist nicht ganz leicht, weil gegen den Wind, wo dann die Wolken herkommen, da prasselt einem natürlich dann der Regen aufs Objektiv, ist auch nicht so schön. Aber man hat schon eine Chance, wirklich interessante Fotos zu machen. Aber mein Schweinehund ist da auch immer verdammt groß. Aber wenn man denn schon raus muss bei Regen, ja, natürlich dich selbst schützen vor dem Wetter. Also ich trage ganz gerne Hut oder Käppi, weil meine Erfahrung ist immer, wenn die Haare nass werden, dann fühlt man sich sofort richtig nass. Das kann ich überhaupt nicht ab. Also lieber einen Hut oder ein Käppi auf. Dann natürlich eine regendichte Jacke. Hab auch gerne eine Lederjacke, wenn es kühl ist. Ja, und die Kamera, da haben wir ja unseren altbeliebten Trick. Nimm einen großen Plastikbeutel, so einen Gefrierbeutel oder ähnliches.
Ziplock oder so.
Sowas, genau. Dann in den Boden einfach mit einer Schere oder einem Messer einen Schlitz hineinmachen. Dort kommt das Objektiv mit angesetzter Streulichtblende durch. An der Streulichtblende das Ganze mit einem Gaffertape oder ähnlich festkleben. Dann geht das schon mal nicht mehr ab und ist fest. Und dann den Beutel eben über die Kamera rüberziehen, quasi als Regenschutz. Ja, und dann wird die auch nicht mehr nass. Also wenn man sie nicht gerade nach unten hält und das Wasser dann reinläuft, dann steht's halt drin. Also da muss man aufpassen. Aber ansonsten ist das der billigste Regenschutz. Gibt auch so ganz teure zu kaufen. Aber das ist eigentlich universell und passt und ist ein Cent-Artikel.
Jo. Dann schreibt Alex77, herzliche Gratulation zur 150. Folge. Wenn man, wenn man über Twitter singen könnte, würde ich ein Happy Birthday singen. Habt ihr ein Glück? Ja, danke.
Okay.
Ist nett von dir. Und, na, und Hauslute schreibt, das ist ein komischer Tweet, Pixelpoops Doppelpunkt, EOS 400D und EFS 18 bis 55 in Klammer Kit, scharf genug, um 3 Pixel mit Schwarz-Weiß-Schwarzmuster zu belichten. Verstehst du das?
Nee.
Also ich behaupte mal, er meint, wenn ich, also ich, ganz wilder Interpretationsversuch, er meint wahrscheinlich, ob das scharf genug ist, um wirklich pixelgenau zu belichten. Da sage ich mal nö.
Da sage ich aber mal nö mit jedem Objektiv.
Ja.
Weil das, also jetzt ist, das ist jetzt natürlich wirklich wilde Interpretation. Was meint er denn damit? Wie groß ist
unter,
denn ein Pixel?
Unter
wie
weit Testbedingungen ist er denn weg? Und, naja, bei der 400D ist definiert, wie groß die Pixel sind. Die sind so groß, wie sie sind.
Ja, aber du kannst jetzt nicht ein Pixelraster an die Wand hängen, was.
Ich glaube, also das meint er. Ich glaube, das meint er. Ob man das wirklich von der Genauigkeit, von der Auflösung des Objektivs hinbekommt. Es gibt durchaus Kameras.
Weißt du, warum nicht?
Wieso?
Weil vor dem Sensor ist ein Anti-Aliasing-Filter.
Richtig, da wollte ich hin.
Und der Sensor selbst hat ein Bayer-Muster mit RGB-Pixeln. Das heißt, du hast ja gar nicht Schwarz-Weiß-Pixel, sondern du hast ja bunte Pixel in Viererblöcken, die zusammengerechnet werden. Also das funktioniert so nicht.
Ja, richtig.
Wenn es das ist, was er meint.
Ich gehe mal schwer davon aus, dass es das ist, was er meint. Da steckt noch eine ganze Menge Hokuspokus, Voodoo, Magie und sonst was dazwischen, bis das Bild nachher mal wirklich zum Bild wird. Das übrigens auch bei RAW, weil auch da muss dieses Bayer Array dekodiert werden, um dann entsprechend aus 4 Pixeln, Rot, Grün, Blau, Grün, dann entsprechend 4 bunte Pixel mit entsprechenden Farbwerten zu machen. Also
genau.
Das ist so rein aus technischer Sicht schon mal gar nicht möglich und so ist es halt. Gut, jetzt mal wieder weg von Twitter. Mhm. Die Moni hat eine neue Motivklingel. Heute mal ohne Teaser. Aber ich habe mir sagen lassen, dass es einen Contest, irgendeinen Wettbewerb oder sowas geben soll.
Ui.
Bin mir nicht sicher. Ich weiß echt noch nicht genau, aber man darf gespannt sein. Ihr könnt einfach mal rüber auf monismotivklingel.de und dort, wenn ihr es noch nicht abonniert habt, abonniert's mal. Wobei eigentlich dürfte man das gar nicht sagen, weil die läuft uns mittlerweile so den Rang ab.
Ja, dann können wir ja aufhören, dann haben wir wieder mehr Zeit.
Richtig, also Monis Motivklingel Podcast zum Thema Kreativität bei der Fotografie ist ist das, was vielen Fotografen fehlt, weil sie halt oft von der Technik kommen. Aber ihr könnt uns ein bisschen helfen, dass wir gegen Moni nicht ganz so abstinken. Und zwar bewertet uns doch bei iTunes. Wenn ihr iTunes aufmacht, wenn ihr das hier bei iTunes abonniert habt, dort kann man Podcast bewerten, man kann einen kleinen Text schreiben, man kann einfach auch nur ein paar Sternchen vergeben. Und das hilft, diese Interaktion mit iTunes zeigt den Leuten bei Apple, dass dieser Podcast interessant ist und das sorgt dann wieder dafür, dass wir bei denen ein bisschen deutlicher sichtbar werden.
Das wäre schön.
Jo. Aber trotzdem, Monis Motivklinge, kreativ.
Ich freue mich auch jeden Morgen, wenn ich wieder sichtbar werde.
Bist du nachts unsichtbar oder was?
Ich sehe mich dann nicht.
Boris ist nachts unsichtbar. Da gibt es Filme drüber über solche Sachen. Aber egal. Wir haben einen Workshop-Platz frei.
Echt? Mhm. Wo denn?
Im Klosterworkshop in Inzighofen im September.
Im September.
Im September, und zwar 14. September, viertägiger Klosterworkshop in Inzighofen. Es ist hier in Süddeutschland, bei Sigmaringen, altes historisches Kloster, und da hat einer abgesagt, und zwar schreibt er, dass er sich da angemeldet hat und auch sich sehr drauf gefreut hat, aber dann kam eine berufliche dreiwöchige China-Reise dazwischen im September. Und das kann er unmöglich verschieben. Und deshalb springt er ab. Also ist ein Platz frei. Geht mal auf happyshooting.de/workshop und dort gibt es die Möglichkeit, sich anzumelden. Noch ganz schnell. So.
Wir haben auch noch Plätze frei im Oktober. Mhm. Workshop hier in Northeim rund um das Thema Licht. Da gibt es, glaube ich, inzwischen 13 Anmeldungen. Also wäre schön, wenn noch eine kommt, damit wir 14 sind. So ein
ja.
Unglückszahl so.
Ach,
obwohl, naja.
Das ist, wobei in den meisten Gebäuden, so die höheren in San Francisco, gibt es tatsächlich kein 13. Stockwerk.
Ja, das ist in China ist es aber anders, da gibt es kein viertes. Mhm. Weil
das Pech ist dort. Pech
bringt. Nee, weil das Wort für vier ähnlich klingt wie das Wort für Tod.
Ah, okay.
Das ist, glaube ich, nur ein anderer Ton oder so.
Ist ja lustig. Ist ja lustig. Na gut, weiter im Text.
Wo sind
Nikon
wir?
Nikon D5000.
Richtig. Was ist denn da passiert? Da hat uns der Ralf geschrieben, ein Link zu einem Golem-Artikel. Und da steht, ausgerechnet in der Urlaubssaison patzt Nikon. Ich bin noch da, ja.
Ja, du bist gerade weg gewesen. Hast du gerade eine Webpage aufgemacht?
Selbstverständlich.
Das sollst du doch nicht tun, Boris.
Meine Internetverbindung kann immer nur eins gleichzeitig.
Na, sehr schön. Dann lese ich das jetzt mal vor. Nee, du hast ja eh schon auf jetzt.
Jetzt habe ich es offen. Ich habe also kein Multitasking.
Ja, also es gibt wohl bei der D5000 ein Problem, dass die unter gewissen Umständen nicht mehr anschält. Und da muss man sie einschicken. Das ist eigentlich alles.
Genau.
Also wer die hat, der könnte da eben potenziell drunter leiden.
Was allerdings ein bisschen blöd ist, dass Nikon noch, zumindest zum Zeitpunkt dieser Meldung hier, keine Seriennummern angeben kann. Sonst finden die ja mal raus, dass irgendwo vielleicht in der Produktion ein Defekt war und können dann sagen, der Seriennummerbereich von bis kann davon betroffen sein und dann kann man die zurückrufen und sowas. Das ist aber hier offenbar nicht der Fall. Also solltet ihr da schon irgendwas gelesen haben, was da nun genau die Ursache ist oder welcher Bereich da betroffen ist, ich konnte da noch nichts dazu finden. Dann schreibt uns einfach mal.
Jo, jetzt geht's weiter, und zwar mit die 6-Megapixel-Frage. Das ist klasse. Also, hallo Chris und Boris, beziehungsweise hallo Boris und Chris. Mal vielen Dank für eure Ausdauer beim Podcasten, immer weiter so. Da die Bildqualität und die Sensorengrößen immer wieder Thema in eurem Podcast sind, wie könnte es auch anders sein in einem Fotopodcast, würde mich eure Meinung zur folgenden Website interessieren. Und jetzt linkt ihr zu 6mpixel.org, also die Zahl 6 und dann mpixel.org. Ja, seht ihr das auch so? Bin schon gespannt. Das ist eine Website, die sagt, 6 Megapixel sind genug.
Ja, die ist eine Webseite, die hatten wir schon mal angesprochen in den Folgen 64 und 78. Das ist eine Seite, die also ganz bewusst ein bisschen provokativ an das Thema rangeht und ganz plakativ sagt, 6 Megapixel sind genug. Mhm. Punkt. Also genauso wie die Hersteller sagen, du brauchst 12 Megapixel in deiner kompakten Kamera, sonst geht gar nichts. Und
genau.
Du brauchst mindestens einen 73-fach Digital-Zoom. Mhm.
Die wollen einem das gerne verkaufen.
Genau, und so gehen die einfach mal daher und sagen, Leute, stopp mal, Notbremse. Und da kann man sich mal durchlesen. Ich finde das sehr, sehr interessant und ich stimme mit denen grundsätzlich komplett überein, auch aus Erfahrung. Es geht hier um die kompakten Kameras, die haben extrem kleine Sensoren. Ich glaube, bei der Folge 64 oder 78, schaut da mal rein, hatte ich extra Grafiken gemacht und mal aufgezeichnet, ein Größenverhältnis, wie klein diese Dinger tatsächlich sind. Und darauf immer mehr Megapixel ist einfach nicht gut, weil diese Pixel werden immer kleiner und damit immer weniger empfindlich für Licht. Das kann man bis zu einem gewissen Grad kompensieren, indem man eben wieder Mikrolinsen darüber macht, um die Fläche zu vergrößern und so weiter und so fort. Aber da ist dann irgendwann mal Schluss. Und die haben sich das hier mal so ein bisschen durchgerechnet und sagen, also bei 6 Megapixel, da ist dann mal Schluss. Bei mehr Megapixeln kippt dann dieses Verhältnis zwischen Licht und Rauschen. Und das bringt es einfach nicht mehr. Mhm. Und ich stimme damit absolut überein. Also eine kompakte Kamera mit 6 Megapixeln macht oder kann, ja, es gibt ja auch wieder gute und schlechte Objektive. Aber was so am Markt ist, die nehmen sich alle nicht so wirklich viel. Die machen tolle Fotos. Du kannst die auf A3 ausdrucken. Das ist überhaupt gar kein Thema. Alles super. Ja. Und diese ganzen hochzweistelligen Megapixel in Kompaktkameraklasse braucht eigentlich wirklich kein Mensch. Ja. Ja. Und Tanja hat es auch gerade wieder erzählt, die haben für die Firma Kameras gekauft, die ist ja in der Wohnungsvermietung tätig und die brauchten eben mal wieder ein paar Kameras zur Beweissicherung, wenn irgendwo Risse gemeldet werden oder Wasserschäden sind und so weiter, dann fahren die Betreuer eben raus in die Wohnung, machen da ein Bild und sie sagte, es ist halt schon faszinierend, da hast du jetzt eine Kamera, die haben auch extra jetzt eine genommen mit weniger Megapixeln, ich weiß nicht genau, ob sie 6 oder 8 hat, aber bewusst wenig gekauft. Aber sie sagt, das Ding hat Bildstabilisierung, das hat Autofokus, automatische Belichtung. Das Ding macht eigentlich, sie sagt, du kannst das Ding eigentlich irgendwo hinwerfen und es macht ein gutes Foto. Aber die Jungs schaffen es trotzdem da in der Firma, verwackelte, verwaschene und unscharfe Fotos damit zu produzieren. Es sind halt nicht die Megapixel, die dieses Bild hinterher machen. Meine Kompakte hat 3 Megapixel und ich habe hier Ausdrucke in A4 an der Wand hängen. Die sind klasse. Also,
ja, also
das ist der Tenor.
Die und ich unterschreibe es auch, die Website 6mpixel.org, der schreibt dort auch noch, dass, also ich meine, okay, 6 Megapixel ist immer natürlich relativ zur Sensorgröße zu sehen. Mhm. Größere Sensoren packen durchaus mehr mit entsprechender Pixelgröße. Es geht letztendlich um Pixelgrößen. Und er schreibt dann auch, der beste Kompromiss für eine Kompaktkamera ist ein Sensor mit 6 Millionen Pixeln oder besser eine Pixelgröße von größer 3 μ, also 3 Mikrometer. Das ist so ein Wert, ja, kann man sagen, stimmt soweit. Ob das jetzt, also plus minus nochmal 1-2 Megapixel ist mir da relativ wurscht, aber generell hat er recht und deshalb habe ich mir dann auch als Kompakte diese Panasonic LX3 zugelegt. Die hat zwar nicht 6, aber 10 Megapixel. Ist aber für die Sensorgröße immer noch in einem Bereich, wo man sagen kann, jawohl, da haben wir wenigstens noch, da hat die Kamera noch was, womit sie ordentlich arbeiten kann. Wesentlich mehr als 10 würde ich auf keinen Fall mehr kaufen bei einer kompakten. Da muss dann über Software entsprechend wieder Rauschen rausgerechnet werden, du verlierst Auflösung und so weiter.
Ja, oder der Sensor muss schlicht und ergreifend größer werden.
Richtig.
Und das ist schon fast egal, weil jetzt kommt dieses Micro Four Thirds. System, die bauen jetzt inzwischen auch schon recht kompakte Gehäuse.
Mhm. Die Olympus Pen zum Beispiel.
Ja, genau. Mhm. Richtig. Und das finde ich dann durchaus spannender, weil da ist der Sensor wirklich groß. Ja, so viel dazu. Er schreibt hier übrigens auch noch, liebe Grüße aus Österreich. Ja, auch da hört man euch.
Danke.
Und Grüße er zurück. Schreibt, PS, wird es auch mal einen Workshop in Österreich geben?
Ja, also generell sind wir der Sache nicht abgeneigt. Es ist nur so, dass wir natürlich das von hier aus nicht alles organisieren können, sprich Räumlichkeit organisieren. Die ganze Logistik, die so drumherum stattfinden muss, die muss vor Ort gemacht werden. Also wenn jemand in einem größeren Ort, das muss natürlich auch interessant sein für die Teilnehmer, das heißt, irgendwo auf dem Dorf bringt relativ wenig, sondern da sollten wir wirklich irgendwo in Wien, Graz, Salzburg oder...
Es muss zentral erreichbar sein.
Und ich entschuldige mich jetzt schon für alle anderen großen, wichtigen Städte in Österreich, die ich gerade nicht aufgezählt habe, aber wir brauchen auf jeden Fall zentral vor Ort jemanden, der uns da die Organisation übernimmt. Und wenn wir das haben, dann funktioniert dann das auch nicht? Richtig gut, dann können wir das machen. So hatte ich das jetzt in San Francisco, den Gary Ornstein, der dort vor Ort im Prinzip alles geregelt hat. Also der hat die Locations fertig gemacht, der hat einen Minibus klar gemacht, mit dem wir dann taglang rumgekurvt sind. Der hat der hat sich ein paar Touren überlegt und so weiter. Also das war richtig klasse und der hat auch Spaß am Organisieren, das merkt man auch. Tja.
Jo.
So ist das.
gilt natürlich nicht nur für Österreich, sondern für alle Gegenden. Wenn wir da tatkräftige Hilfe kriegen, zentrale Örtlichkeit haben, Unterkünfte in der Nähe für die Teilnehmer und für uns natürlich, dann lässt sich sowas immer mal bereden. Mhm.
So, jetzt haben wir noch eine Meldung von Canon. Und zwar neue Bildstabilisatoren im Anmarsch.
Bildstabis, genau. Habe ich diesmal gefunden, wollte ich eigentlich schon längst erzählt haben, aber wie gesagt, die Show ist ja letztes Mal ausgefallen. Die bauen jetzt einen Stabilisator, den nennen sie Hybrid-Stabilisator.
Den kannst du jetzt auch im Honda Prius benutzen, oder?
Nur da. Das ist das Problem da dran. Nee, natürlich nicht. Der arbeitet mit Verbrennungs- und Elektromotoren. Nein, auch nicht. Hybrid meint, dass nicht mehr eine Achse stabilisiert wird, sondern zwei. Es soll nämlich das Wackeln, also das Kippen der Kamera, so rauf, runter, ausgeglichen werden, als auch das Kamera-Shiften, also wenn du die Kamera quasi geradlinig rauf und runter
parallel bewegst. Verschieben heißt das, glaube ich.
Ganz genau. Also Kippen und Parallelverschiebung soll gleichzeitig ausgeglichen werden. Mhm. Da sind eben neue Chips drin und neue Programmierung, neue Firmware, die das irgendwie möglich macht.
Auch da ist mit Sicherheit auch andere Hardware drin, weil das muss ja zum Teil noch anders verschoben werden. Also Kippen, das ist so das Übliche, dass man die Kamera quasi am Auge hat und dann wird die eben so um einen Punkt gekippt in verschiedene Richtungen. Und das Parallelverschieben, das ist dann eher, wenn du zum Beispiel, ich vermute mal, eher so, wenn du zum Beispiel im Auto fährst und dann eben die ganze Kamera sich so mit dir zusammen parallel verschiebt.
Sie schreiben, das Problem mit dem Kamera-Shiften, also der Parallelverschiebung, tritt besonders im Makrobereich auf, also bei sehr, sehr kurzen Distanzen. Da hast du ja plötzlich das Problem, dass du ja auch mal mit der Hand rauf und runter zitterst oder dich bewegst oder links und rechts schaukelst und nicht nur kippst. Und bei Tele, also bei weiten Entfernungen, da ist es eher das Standard, was wir jetzt auch haben, also das Kippen, dass eher der Winkel sich verschiebt.
Ja gut, also das Ganze soll noch vor Ende des Jahres in ersten Objektiven auf den Markt kommen.
Da sind wir mal gespannt. Man spekuliert schon, dass es halt ein Makro sein soll, weil eben da ja wohl das ganz besonders zum Tragen kommt. Und da bin ich mal gespannt, was das sein wird und was das kosten wird vor allen Dingen.
Ja, das lassen sie sich natürlich kosten. So, wir haben noch eine Meldung und zwar die 3D-Kamera, eine digitale 3D-Kamera von Fuji ist jetzt auf dem Markt. Die, wie heißt sie? Finepix Read 3D V1.
Ja, das sind so ganz schmissige Produktnamen.
Das Spannende an dem Ding, also klar, parallel Stereofotografie funktioniert schlicht und einfach so, dass man eben wie die Augen, die versetzt sind, einfach zwei Objektive hat, zwei Sensoren und so weiter. Was mir jetzt aber gefällt hier ist, dass die auf der Rückseite der Kamera auch noch ein 3D-Display haben.
Richtig.
Also der kriegt quasi das rechte Auge ein anderes Bild als das linke Auge und damit siehst du dann auch auf der Kamera dein Bild in 3D. Also brauchst jetzt nicht mehr die Kamera runternehmen und nach vorne schauen, also da siehst du ja eh alles 3D, sondern du kannst es auf dem Display auch nochmal 3D sehen.
Und du erinnerst dich noch, wir sind ja über die Fotokina gestratzt und haben überall diese Bildschirme gesehen mit 3D.
Ja.
Da sind dann solche Linsensysteme davor oder drin eingebaut, dass man je nachdem, wie man steht, andere Bilder für jedes Auge kriegt. Richtig. Und da haben wir noch gesagt, da wird sicherlich noch viel mehr kommen in dieser Richtung. Aber es muss sich noch ein bisschen weiterentwickeln. Mhm. Und hier ist nun tatsächlich eine Kamera, die das auf dem Kameradisplay macht in 3D. Mhm. Und sie haben auch angekündigt, so einen 8-Zoll Bilderrahmen, der das auch in 3D anzeigt.
Also,
weil du kannst mit der Kamera natürlich auch 3D-Video drehen.
Ja, stimmt. Also bei der Kamera, da kann man dann die Parallaxe anpassen, also den Augenabstand im Prinzip, dass man es auch richtig sieht, weil das muss ja so sein, dass auch wirklich jedes Auge ein separates Bild kriegt. Und da ist so eine Kamera und ihr kleines Display natürlich prädestiniert dafür, weil da schaust du eigentlich nur alleine drauf. Wenn du nachher vor dem Fernseher sitzt mit fünf Leuten, dann wird das schon viel schwieriger.
Das ist schwierig. Und weißt du, was hier auch cool ist? Also ich meine, es ist eine kompakte Kamera. Da haben sie zwei Objektive reingesetzt, da haben sie zwei Sensoren reingesetzt. Also es ist richtig cool gemacht eigentlich. Aber sie nutzen das jetzt nicht nur strunzig da für ein 3D-Bild, sondern du hast ja jetzt quasi ein Gehäuse mit zwei Kameras. Und damit kannst du noch andere Dinge machen. Also zum einen kannst du diesen Stereo-Effekt zeitversetzt machen. Damit du, du kannst die Parallaxe erhöhen. Aha. Das heißt, du machst einen Auslöser, dann wird mit dem einen ein Foto gemacht und dann gehst du 3 Schritte nach rechts, um die Parallaxe zu vergrößern.
Dazu erkläre ich dir gleich noch was. Ja, machen wir weiter.
Ne? Und dann kannst du aber auch andere Geschichten machen, die jenseits von 3D sind, nämlich 2D. Du kannst zum Beispiel jetzt das eine Objektiv in den Weitwinkel und das andere in den Telemodus setzen und machst zur selben Zeit einen Weitwinkel und ein Telebild von derselben Situation. Oder du setzt bei beiden Sensoren unterschiedliche Farbmodi ein. Machst zum Beispiel ein Farb- und ein Schwarz-Weiß-Bild gleichzeitig. Geil. Oder du stellst die eine Kamera auf einen hohen ISO-Wert, damit die eine kurze Belichtungszeit kriegt, und den anderen auf einen niedrigen ISO, damit das eine lange Belichtungszeit wird. Und dann hast du quasi ein eingefrorenes und ein verschwommenes Bild, also mit Mitzieher quasi. Hast du Mitzieher und das eingefrorene Bild gleichzeitig. Also die haben da schon ein bisschen nachgedacht. Das finde ich schon gar nicht schlecht. Das
ist ja der Wahnsinn. Ja, zu dem Thema die Stereobasis verbreitern, indem du erst das eine und dann läufst und das andere machst. Da hatte ich letztes Jahr in San Francisco einen Teilnehmer, dessen Vater beim Bau des World Trade Centers in New York sogenannte Hyper-Stereo-Bilder gemacht hat. Der ist dahin gegangen, hat sich auf die Baustelle geschlichen, mit einem Helm auf und ist einfach mal durchgelaufen, ist dann mit so einem Bauaufzug ganz nach oben gefahren. Und hat dann quasi von dem Turm, der schon höher gebaut war, nach unten fotografiert. Unter anderem, hat auch andere Bilder gemacht. Und hat dann, das Problem ist, wenn du in der Entfernung von was bist, ab einer gewissen Entfernung siehst du nicht mehr 3D, weil es zu weit weg ist. Da ist der Effekt weg. Und der hat jetzt auch sowas Ähnliches gemacht, nur eben mit 2 Analogbildern. Und zwar hat der von der einen Seite des Gebäudes und dann, ich weiß nicht, wie breit das war, 150 Meter, keine Ahnung, von der anderen Seite das zweite Bild gemacht. Also richtig weit weg. Und hat damit jetzt einen tiefen Effekt, der ist unglaublich. Also wer das mal sehen möchte, wir linken da mal in den Shownotes hin. Da gibt's auch so Bilder online, da kann man sich so mit so schielen oder parallel gucken, sich die anschauen. Und das ist bit.ly/hyperstereo, also Hyperstereo. Mhm. Da linken wir in den Shownotes auf happyshooting.de hin, 150. Folge. Der hat uns damals auf den Workshop die Bilder tatsächlich im Original mitgebracht und so kleine Durchgucker, kennst du, wo mit 2 Augen, mit so einer kleinen Optik drin und dann hältst die gegens Licht, das sind so Dias. Und das ist wie in meiner Kindheit, da gab es diesen Viewmaster. Kennst du die Teile? Das waren diese Stereo-Gucker aus Plastik, so buntes Plastik, und dann hast du so weiter so eine runde Scheibe drin gehabt mit Bildern und konntest dann so weiterklicken.
Ach, diese Dinger, ja,
natürlich. Ja, Viewmaster hießen die.
Ja,
und das war im Prinzip sowas, nur eben mit viel größeren Negativen beziehungsweise Dias, die waren also viel detaillierter, und das dann in so einem Angucker sich anschauen.
Da gibt's übrigens hier in Nordheim, oder gab es, ich weiß nicht, ob es noch steht, ist sag schnell, wie heißt es denn, in dem Haus, wo die Bürger reingehen, das Haus, was Verrückte macht.
Was?
Wie sagt man denn dazu? Im Rathaus, im, glaube ist es, ne? Was? Bürger, wie auch immer. Wer Nordheim kennt, das ist ein großes, graues Haus, wo man reingeht, wenn man alle möglichen Anträge abgeben.
Das Haus, was Verrückte macht.
Das Haus, was Verrückte macht. Jetzt, das ist mir jetzt gerade peinlich, aber ist egal. Ihr kennt mich, ich bin so. Da jedenfalls unten in der Ausstellung, da waren verschiedene 3D- Fotos. Also auch, was du gerade sagst, es sind 2 Fotos nebeneinander gewesen und davor ist so eine Optik, durch die du durchguckst, damit jedes Auge eben nur ein Bild sieht. Und das waren hier eben Aufnahmen aus der Gegend, so, was weiß ich, beim Langlauf hier durch den Wald, und dann stehst du halt wirklich mitten im Wald und siehst da vor dir jemanden langfahren und so. Nett.
Sehr schön.
Wie heißt denn das?
Bürgeramt heißt das hier in Tübingen, aber das ist ganz unterschiedlich. Also
ich nenne es das Haus, das Verrückte macht, in Anlehnung an Asterix erobert Rom oder so.
Okay, alles klar.
Ja.
Gut, bevor wir jetzt einen Gewinner ermitteln für die Danebenaufgabe, noch eine kurze Frage von Twitter, und zwar TheTZOM oder wie auch immer schreibt: Kennt ihr eine Möglichkeit, billiger an Fernauslöserstecker für DSLRs ranzukommen, als Fernauslöser zu kaufen und auszuschlachten? Also ja und nein. Es gibt zum Beispiel bei Canon 300D und bei ein paar von den kleineren Modellen geht ein ganz normaler Stereo-Klinkenstecker. Also es gibt Modelle, wo das geht, und da gibt es auch Schaltpläne online. Das ist im Prinzip, reicht da 1-2 Knöpfe, und das ist billig, total billig und simpel zu machen. Und dann kann man irgendein Döschen nehmen und da irgendwie die Knöpfe reinschrauben und langes Kabel und gut ist. Bei den anderen Modellen, also ich weiß, wie gesagt, das nur für Canon, da haben sie dann ab einer gewissen Modellreihe diese 3-Pin-Stecker, diese komischen runden mit einem abgeflachten Ende. Da weiß ich jetzt nicht, wo man nur die Stecker herbekommt.
Das weiß ich auch nicht.
Da gibt's dann wirklich nur die Möglichkeit, sich so einen billigen China-Auslöser zu kaufen und den entsprechend umzubauen, wenn man möchte. Aber da hat man ja auch schon einen.
Also ich weiß, diese Stecker kann man kaufen. Das hatte mir mal irgendjemand gesagt, so im Elektrohandel. Aber was die nun kosten und wie die heißen,
also wenn das jemand weiß, dann schreibt uns doch eine Mail an info@happyshooting.de, wenn ihr wisst, wo man die beziehen kann. Oder
direkt heißen. In die Kommentare.
Und am besten noch in die Kommentare für diese Sendung, genau. 150.
Dann geht's nämlich schneller.
Ja.
Genau. Happyshooting.de, Folge 150.
Jo. So, nu lösen wir mal auf.
Eine Danebenaufgabe.
Daneben, da muss ich jetzt mal wieder den Würfel holen.
Warte, ich kann mal gerade gucken.
So, die Danebenaufgabe. Also da sind wieder ein paar richtig gute Bilder dabei. Wir haben insgesamt 36 Bilder, 3 Disqualifizierte. Die haben wieder nicht die Regeln gelesen.
Und weißt du, was es gibt als Preis?
Nee, sag mal.
Als Preis habe ich hier ein, ich packe es gerade mal aus. Kannst du schon sehen?
Ich sehe gar nichts. Ich höre dich doch nur.
Oh, die Schachtel ist leer.
Also für alle, die es nicht wissen, wir sitzen ja nicht im gleichen Raum.
Nee.
Das ist alles Magie.
Ups, jetzt ist die Zollbescheinigung durch. Moment. Ah, das klingt doch klasse, oder?
Was machst du da?
Das Ding heißt... Jo, hi, chung, dai. Novia, making life better. Das Ding, wer einen Mac hat, der kennt vielleicht auch diese Fernbedienung, diese weiße. Du kennst die, ne?
Ja, die kleine,
diese
kleine
Remote
Fernsteuerung, ja.
Genau. Und so eine Fernsteuerung habe ich hier.
Okay.
Und zwar, wo ist denn jetzt der andere Teil davon?
Hat die zwei Teile.
Drin, genau. Das ist ein anderer Teil. Und zwar steckst du ein, das obere Teil ist so groß wie diese Remote. Und sieht auch so ähnlich aus, ist in weiß, hat da so ein Steuerkreuz.
Okay.
Und der zweite Teil, den du eben zur Aufbewahrung unten drunter klemmen kannst, der hat einen USB-Anschluss, den steckst du in deinen Rechner.
Aha.
Ist egal jetzt, ob Mac oder PC. Und jetzt hast du eine Funkfernbedienung.
Ach nee.
Das heißt, du hast eine Funkfernbedienung in der Hand, kannst damit deine Präsentation steuern oder deine Diashow durchschalten und solche Geschichten machen und hast auch noch einen Laserpointer.
Ist ja der Wahnsinn. Und das ist voll Mac-kompatibel. Genau.
Das ist voll Mac-kompatibel. Ich habe damit schon eine Keynote-Präsentation gemacht. Kein Problem. Richtig. Schickes Teil.
Und? So eins zu schenken war.
Das gibt's jetzt als Preis.
Genau. Cool. Ja, dann würde ich sagen, wir erwürfeln uns mal eben den Preis.
Das hat uns nämlich ein Hörer geschickt.
Cool.
Dessen Namen ich hier gerade...
Ich würfel so lang mal.
Der Stefan war das, genau. Der Stefan hatte mir nämlich welche davon geschickt. Und das gebe ich einfach mal so weiter. Jetzt mache ich jetzt den ganzen Kram hier weg.
Ich würfel schon mal.
Ich habe gar keinen Platz mehr zum Würfeln.
So, ich habe eine 50 gewürfelt.
Das ist zu viel.
Ja.
Ich habe es mal gerade hinter mich gewuppt. So. 38.
Das reicht auch noch nicht ganz. Die 91.
Hatte ich eigentlich gesagt, dass bei der Fuji-Kamera, ich mache jetzt keine Werbung dafür, aber die machen auch Fotoabzüge in 3D.
Hast du nicht gesagt. Ah, da gibt es dann so ein Raster drauf.
Genau, so ein Papier mit, wie so ein Wackelbild.
Das kennt quasi. Man ja, das ist ja im Prinzip nichts anderes. Ja.
58.
Das kriegen wir so nie hin. Leute, schickt uns mehr Bilder, sonst dauert das immer so lange mit dem Würfeln. 96.
60, 66.
Das geht ja so nicht. Und die 6. Jawoll, ja.
Das ist doch in Ordnung. Fotofuzzi.
Fotofuzzi, die Milch ging daneben.
Ein Kleckerbild, da hatten wir mehrere von.
Genau. Das steht als Unterschrift. Also das Bild ist erstmal ein sehr abstraktes Bild. Von oben geschossen, eine
sehr geil.
Tasse mit wahrscheinlich Tee oder sowas drin. Das ist so eine bräunliche Flüssigkeit, grün-bräunlich. Und unten sieht man dann eben die Milch, wie sie verschüttet ist. Und da schreibt er, habe erst heute gesehen, dass schon andere mit Flüssigkeit experimentiert haben, aber die Kloaufgabe habe ich schon gemacht. Also da gibt es da tatsächlich auch das ein oder andere Bild mit Klo und so.
Es gibt ein Klobild,
ja. Genau. Also hier haben wir ein Bild. Ja, da hat er richtig, das hat er richtig komponiert. Das finde ich sehr gut, dass das wirklich so ganz bewusst geschehen ist. Wo wir oben die Tasse sehen, und zwar sehr angeschnitten als Halbkreis oder nicht mal ganz Halbkreis, und ja, so als Fortsetzung quasi unten, so als Fortsetzung der Fläche sehen wir die Milch, die da läuft. Das Ganze vom Licht her so ein bisschen flach angestrahlt, das heißt, wir haben Licht von links unten übrigens, das ist auf Fotos, das erzeugt so ein bisschen Spannung, weil wir sind ja gewöhnt, dass das Licht eher von oben kommt. Und ja, man schaut sich's erstmal an und muss erstmal kurz überlegen, was das denn ist, wird dann aber durch die Flüssigkeiten noch relativ klar. Er hat's auch oben so einigermaßen hingezirkelt, dass das quasi in den Ecken aufhört, dieser Halbkreis. Da hätte ich aber rechts einfach jetzt aus Pedanterie, würde ich sagen, rechts oben noch ein bisschen die rechte Seite rankroppen, dass dann also wirklich das extrem, genau extrem, ist. Also das ist so ein zentriertes Bild, was zwar durch die Milch wieder ein bisschen seine Zentrierung verliert, aber das, wenn man das rechts noch ein bisschen rankroppt, dann ja, gibt's da, dann wird's auch dem kleinen Pedant in mir wird's dann genügen. Aber ne, das finde ich klasse. Gut gemacht. Klasse Sache. Also, Fotofuzzi, du hast hiermit eine
Funkfernbedienung.
Eine Funkfernbedienung für deinen Mac. Hoffentlich hast du den Mac.
Ja, oder PC geht auch, ist kein Problem. Der schickt Standard-Tastencode.
Ach, das ist Tastencode.
Na, ja, klasse. Ja. Das läuft mit Keynote, Das geht mit PowerPoint, kein Problem.
Klasse. Ja, nee, finde ich gut. Also schreib uns doch bitte eine Mail an info@happyshooting.de mit deiner Adresse, dass wir es auch losschicken können. Und
hast du denn schon erwähnt, dass er hier auch schön an den Kontrasten gearbeitet hat?
Der hat so eine Bearbeitung auf jeden Fall gemacht. Also das Schwarz vom Boden ist schwarz. Das gefällt mir nämlich
richtig gut. Also die Milchoberfläche ist natürlich grau, aber dadurch, dass das Licht ja von der Seite kommt und die Kante wirklich hellweiß ist, fällt das nicht wirklich auf, sondern man nimmt das wirklich als weiß wahr.
Ja, das ist ja so, dass unser Auge auch wirklich genau von Kontrasten lebt quasi. Ja.
Das finde ich sehr, sehr schön.
Sehr schön. Nö, also gut gemacht. Sehr gut gemacht. Ich hätte noch ein oder zwei andere, denen
ich auch
was sagen könnte, dann sag doch du mal erstmal eins.
Ich fange mal an mit einem ganz ähnlichen Bild, weil ich glaube nämlich, weil ich weiß schon, was du nehmen wirst. H ist daneben von Fotoborn.
Hab's gefunden, jawohl.
Da sehen wir, dass die Kamera schräg gestellt, wir sehen eine Tasse mit Löffel drinne und ein Milchklecks, der quasi direkt neben die Tasse geht, von uns aus gesehen eben vor die Tasse. An diesem Bild finde ich gleich mehrere Sachen ganz spannend gemacht. Also zum einen hat er ja wirklich da so einen Milchstrahl, der sich unten in diese Tröpfchen auflöst, und er hat diesen Platscher drauf. Das heißt, er muss ja da mit sehr kurzer Belichtungszeit gearbeitet haben, vielleicht sogar den Blitz rechtzeitig gezündet, dass er eben diesen Moment erwischt und dass er diesen auch einfriert. Also das erstmal Hut ab vor dieser Mühe, die du dir da gemacht hast. Das ist mich gar nicht so einfach, das alles hinzukriegen. Dann hat mir sehr gut gefallen, dass dieses Bild ein totales Wackeln in mir auslöst, weil nicht nur, weil das Ganze ja nach links kippt. Das heißt, man hat jetzt einfach das Gefühl, die Tasse rutscht da gleich irgendwie runter, sondern auch, weil der Löffel genau auf der falschen Seite eigentlich ist. Man würde jetzt erwarten, wenn die Tasse so schräg steht, dass der Löffel unten ist. Er ist aber oben.
Der müsste kippen, also, ja.
Dieses ganze Bild ist in sich stimmig, weil es irgendwie nicht stimmig ist, weil es irgendwie so ein totales Wackeln in mir auslöst. Das finde ich total klasse gemacht.
Da steckt Spannung drin.
Absolut. Und er hat halt eine schöne Schwarz-Weiß-Konvertierung gemacht. Mhm. Die ist nicht sehr kontraststark.
Da wäre ich eher noch ein bisschen in die helle Richtung gegangen.
Das wollte ich nämlich gerade sagen. Ja. Ich hätte die hellen Bereiche noch hochgezogen. Natürlich wären jetzt irgendwelche Glanzlichter, man sieht an dem Griff, das ist so eine Glastasse, man sieht an dem Griff und oben, wo der Griff an den Rand anschließt, da sieht man so Glanzlichter von dem Licht oder von dem Blitz, vermute ich. Das wäre natürlich dann noch weiter ausgerissen, ist aber nicht schlimm. Das darf es ja ruhig, weil das ist ja hellweiß. Ich hätte es aber so hell gemacht, dass wirklich die Fläche, wo die Tasse draufsteht, der Tisch oder was es ist und dieser Milchklecks, dass das noch deutlicher ins Hellweiße geht. Dann wäre der Kontrast zu diesem dunklen Getränk, Kaffee wahrscheinlich, noch stärker gewesen. Hätte mir noch besser gefallen.
Jo, dann werde ich noch eins rausziehen und
jetzt
zwar.
Jetzt bin ich ja gespannt.
Voll daneben von The Fisheye.
Ich wusste es. Ich hab's schon auf.
Die Geschichte dazu, das muss er allerdings drunter schreiben. Also das Bild erstmal ist ein super Weitwinkelbild, was er von sich selber macht, während er, also das, die Kamera ist in der Waschmaschine. Er greift gerade so rein in die Waschmaschine und das Bild zeigt ihn also quasi mit einem leicht irren Grinsen. Vom Licht her hat er von außen, das Licht kommt von außen, von unten. Ich vermute mal, dass er irgendwie einen Blitzfern ausgelöst hat oder so. Und da schreibt er dann als Unterschrift, da ging was daneben, nicht schon wieder rosa Socken. Ja, also das kriegt von mir Punkte, ganz einfach, weil es eine andere Perspektive ist, weil es die Welt aus einer Perspektive zeigt, aus der man sie normalerweise nicht sieht. Weil wer setzt sich schon in die Waschmaschine?
Richtig.
Ganz einfach. Und das noch mit einem super Weitwinkel, da siehst du auch wirklich noch was. Dadurch wird die kompletten Proportionen in dem Bild werden extrem verzerrt. Also die Hand, die reinkommt, ist extrem groß. Der Arm, der ist wirklich groß im Vergleich zu seinem Körper und Kopf, der ganz weit weg ist. Und in Wahrheit ist das natürlich viel näher beieinander, aber der super Weitwinkel, der macht da entsprechend das draus.
Das wird ein Fischei sein.
Das ist ein 11mm Objektiv, steht hier in den EXIF-Daten. An einer Canon 5D, also einer Vollformatkamera. Jo.
Das ist wahrscheinlich das Canon Fischei, ne?
Wahrscheinlich.
11, also, 11 bis 15 gibt es doch da.
Naja, also nee, das ist einfach so, das hat was ganz Ungewöhnliches. Das macht schon Spaß anzuschauen. Ich hätte da vielleicht auch noch ein bisschen an den Kontrasten gearbeitet, aber es funktioniert so.
Ich finde das klasse. Es hätte jetzt noch ein extra Plus-Stempelchen gegeben mit Schleifchen, wenn jetzt in der anderen Hand tatsächlich rosa Söckchen gewesen wären, die du völlig irre anguckst.
Stimmt, weil aus dem Bild selber wird natürlich der Titel voll daneben nicht ganz klar, außer dass das Bild natürlich ein bisschen daneben ist, weil es weil er so wirre und irre grinst.
Genau.
Nun ja, also gut gemacht.
Prima.
Das ist wirklich ein irres Grinsen. Ich habe es mir gerade mal groß angeschaut. Da hat man echt Angst, dass man gleich irgendwie, also Serienmörder und, naja, okay, lassen wir das.
Ja, tolle Gut. Bilder jedenfalls wieder dabei. Ganz,
dann
ganz klasse.
Tätig sagen, wir linken die natürlich auch in den Shownotes kurz durch. Dann bleibt uns jetzt eigentlich nur noch die Auflösung von diesem
was?
Hier.
Moment. Lass nochmal horchen. Nee, lass nicht horchen, ich kann mich erinnern.
Und jetzt, Achtung,
ich hab's schon verdreckt.
Moment, halt, ich muss noch was einstellen. So, jetzt, 3, 2, 1. Echt, kommt das so hart rüber, das Pfeil
das,
bei dir?
Ah!
Mach's ja schon aus. Also nochmal, Achtung. Jetzt immer ohne Pfeifen.
Oh, weia.
Das ist eine gute alte Holger. So alt ist die
Nein.
gar nicht. Das ist eine echte Holger.
Eine echte Holger.
120 CFM.
Sag mal, du
CFM
hast das heute mit den Frauen, oder?
Nein, nicht Olga, Holger.
Was hast du vorhin schon dir aufgerissen?
Eine Glorietta.
Glorietta.
Jetzt
noch eine Holger?
Eine Holger. Holger. Entschuldigung, Moni, das ist eine andere in meinem Leben. Die heißt Holger. Die habe ich ja sogar von Moni
geschenkt. In jedem Hafen eine andere liegen, nicht
die,
wahr?
Die Holger habe ich ja von Moni geschenkt bekommen, okay?
Okay.
Nur so viel dazu.
Das wollen wir jetzt nicht vertiefen.
Nein. Die Holger ist, also das ist keine, also na, ich weiß nicht, wie original. Also die ist ja wieder neu aufgelegt und wird in China hergestellt und ist aber, glaube ich, ich weiß gar nicht, ist das eine japanische? Also das ist eine Plastikkamera mit einem Plastikobjektiv und mit einem Rollfilm drin und mit ein paar Sachen, die man einstellen kann, aber die meisten Sachen, die man da einstellen kann, sind nicht ganz effektiv und man muss auch die mit der, die liefern in dem Päckchen sogar so ein schwarzes Plastikklebeband, so ein Elektroklebeband mit dem man die Kamera rundum an den Ritzen abkleben muss, weil sonst da Licht reinkommt. Also die erheben quasi wie soll man sagen, ich will es nicht zu böse klingen, aber die erheben quasi die schlechte Qualität dieser Kamera zum Stilmittel
Und das ist keine Kult. Schlechte Qualität, das ist, wie sagt man, Unperfektionismus?
Kult.
Oder, ja.
Nee, also das ist auf jeden Fall ein spaßiges Ding. Man
nennt es Kult.
Das Ding ist riesig, man kann auch oben, also was zur Pfeifen gehört, das war natürlich der Blitz, kannst oben an dem Blitz kannst du sogar mit so einem großen Drehrad einen blauen, gelben und roten Farbfilter vorschieben, also vordrehen und...
Wir hatten doch auf dem Workshop hier in Nordheim hatten wir einen Teilnehmer, der so einen Teil hatte und da habe ich von dir ein Foto gemacht mit rotem Licht quasi und hab dir dann so eine Lampe oben auf den Kopf gesetzt, so ein bisschen so Monster Family mäßig.
Danke, ja, ich erinnere mich. Das war schön. Du kannst bei der Kamera sogar am...
Ist übrigens bei Flickr.
Ja, link doch da mal hin.
Ja, das finden die schon.
Du kannst sogar am Objektiv einstellen, das ist so, wie man das von früher teilweise noch kennt, also die Entfernung am Objektiv, man kann also fokussieren und zwar, dummerweise sieht man es halt nicht durchs Objektiv, und zwar hast du da eben so ein Bildchen von einem Männchen, von drei Männchen, von zehn Männchen und von einem Berg.
Ja,
und
genau.
Entsprechend kannst du für die verschiedenen Entfernungen quasi einstellen, weiß nicht wie genau, das ist wahrscheinlich überhaupt nicht. Und da hast du einen normalen Sucher, da guckst du durch und dann, ja, das also ist... Es ist schon eine Geschichte. Ich habe den Film da jetzt auch schon ein Weilchen drin und ich sollte ihn, glaube ich, auch mal zum Entwickeln bringen. Nur, weißt du, ich bin mittlerweile so digital, ich komme ja kaum noch irgendwo hin, wo man Filme entwickeln lassen kann.
Es ist ja auch Mittelformat drin, ne?
Das geht. Also Mittelformat kannst du normal bei Schlecker und so entwickeln lassen, habe ich mir sagen lassen. Ja.
Nee, ich meine, du hast eine Kamera, machst Mittelformat-Film, ist doch cool.
Jo, genau.
Und normalerweise geht es dann eben weiter, dass man die entwickelten Negative dann ja auf den Scanner schmeißt, das Ganze einscannt.
Ja.
Und ja, kommen teilweise wirklich sehr, sehr interessante Sachen dabei raus.
Ich werd immer bei Gelegenheit entwickeln lassen. Ist ja eh nicht gut, wenn man einen Film so lange drin lässt, der altert ja auch.
Und ja, aber das ist ja auch eine Frage von Stil dann, ne?
Genau. So, apropos Stil. Nee, da gibt es jetzt keine Überleitung mehr. Wir sind am Ende der Sendung angelangt. Ja,
jeder Stil hat zwei Enden.
Ja, wir haben auch irgendwie heute nur 1, 2, 3, 4, 5 Twitter-Fragen bekommen. Ich glaube, die Leute haben irgendwie noch nicht... Ich glaube, die haben gedacht, wir haben aufgehört, nachdem letzte Folge ausgefallen ist.
Na klar.
Jetzt sind wir wieder da. Man soll
ja immer aufhören, wenn es am schönsten ist.
Richtig, jetzt sind wir wieder da. Wir nehmen normalerweise Sonntagabend... Ja, so zwischen 5 und 6 irgendwann fangen wir an aufzunehmen.
Was, am Sonntagabend?
Am Dienstagabend. Wer uns auf Twitter da eine Frage zuschanzen möchte, quasi live in die Sendung, der kann das tun. Und zwar gibt es den Boris auf Twitter unter bnsonic und mich gibt es auf Twitter unter Chris Marquardt. Auch da linken wir nochmal hin oder haben wir, glaube ich, von der Homepage sogar.
Jo, glaube ich schon.
Und folgt uns doch dort einfach und dann könnt ihr uns auch, dann kriegt ihr auch immer mit, wenn wir aufnehmen und dann
genau, wir twittern
könnt uns das da, immer. Wir twitchern das quasi. Twittern.
Genau, und jetzt twittern wir euch noch einen Countdown ins Ohr und ihr macht jetzt alle mit.
Jetzt, also. Ich stell mir jetzt gerade jemanden vor, der auf dem Bahnhof gerade irgendwie die Ohrstöpsel drin hat und laut Folgendes sagt. 3, 2, 1. Happy Shooting. Ja, jetzt kommen sich ein paar Leute gerade ziemlich doof vor, glaube ich.
Ja, aber Spaß gemacht.
Stopp, nochmal kurz.
Ja.
Tut mir leid, Boris. Du müsstest es eigentlich tun, weil du hast bemerkt, dass wir was vergessen haben. Ich hätte es ja gar nicht gemerkt.
Ja, genau. Aber ich hab's verschlammt und hab's nicht aufgeschrieben, also darfst du es sagen.
Jetzt muss ich mir quasi eine ausdenken.
Genau, deswegen nehme ich das gern auf mich.
Ja, was hatten wir denn an Themen? Dann lass mich doch nochmal kurz durchschauen. Neue Aufgabe, du kannst dir schon mal überlegen, wie lange die dauert. Und ich sag jetzt mal, die neue Aufgabe lautet... Zoll.
Oh, das finde ich okay.
Das ist nicht ganz einfach. Aber wir hatten zwei Themen zum Thema Zoll und das machen wir jetzt einfach. Bis wann geht sie?
Heute ist der, also wenn ihr das hört, ist der 30. Also würde ich sagen bis zum 13. August.
Alles klar. Dann nicht mehr verabschieden, war's jetzt. Tschüss, macht's gut.
Genau. Und
tschüss.
Na, die, du kannst kurz Hüften schwingen und die Dinger wackeln. Oh, haue, haue. Tüdelüt, zack. Tüdelüt, 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 tüdelüt.
Was ist das? Boris, dunkle Vergangenheit.
Kennst du Torfrock?
Oder ist das noch die Gegenwart? Ja, Torfrock kenne ich.
Renate, volle Granate, Renate.
Nee, das kenne ich nicht.
Das kennst du nicht?
Nein, du spielst mir jetzt auch bitte nicht
vor. Oh, das muss ich dir mal schicken. Du kennst volle Granate, Renate nicht.
Sie hörten eine weitere Produktion von nSonic. www.nsonic.de
Check out this show and more great photography podcasts at photocastnetwork.com.